Börsenradio Network AG.
Wir haben natürlich dann Doppelfunktionen, wir haben Redundanzen und wir werden entsprechend mit einem Kostenreduzierungsprogramm, das im Wesentlichen Personalabbau beinhalten wird, diese entsprechenden Doppelfunktionen, die aus der Zusammenlegung der Bereiche entstanden sind, dann eben auch abbauen und damit auch langfristig für die Zukunft deutliche Kostensenkungen halt in dem Bereich dann generieren.
Börsenradio Network AG. Das Vorstandsinterview.
Gunnar Glöckner, ich bin zuständig für Finanzen und Personal im Vorstand der PSI Software SE.
Herzlich willkommen beim Börsenradio, herzlich willkommen in Hamburg, Herr Glöckner. PSI Software entwickelt Prozess- und Optimierungssoftware für Energie, Industrie und Logistik. Interessanterweise entspricht das Kalenderjahr dem Geschäftsjahr und umgekehrt. Habe ich mir aufgeschrieben, weil ich gerade aus dem Interview kam, wo es umgekehrt war. Nicht, dass ich dann... Also PSI Software entwickelt Prozess- und Optimierungssoftware für Energie, Industrie und Logistik. Nüsse knacken. Nüsse knacken ist ja allein schon optisch das Credo von PSI. Auch harte Nüsse müssen mal geknackt werden und eine sehr harte Nuss war sicherlich der Ransomware-Angriff Anfang 24. Was ich dann so wahrgenommen habe, auch aus der Kommunikation aus Ihrem Haus, das war dann Krisenbewältigung, eigentlich wie aus dem Lehrbuch. So hatten wir das dann zumindest damals betitelt nach dem Interview. Trotzdem, das kostet Zeit, das kostet Nerven, das kostet Geld, das braucht kein Mensch. Aber was haben Sie denn gelernt aus diesem Vorfall?
Ja, also ich glaube, die wichtigste Erkenntnis aus diesem ganzen Vorfall ist, dass jede Krise auch eine Chance ist. Also man sieht Dinge, die nicht funktionieren, aus welchen Gründen auch immer das dann so ist. Man sieht das sehr, sehr deutlich und man hat einen sofortigen Handlungsbedarf, dass das deutlich einfacher ist, Dinge zu lösen als im normalen operativen Betrieb, wo man für viele Dinge dann noch Entscheidungen braucht und mit anderen Menschen Dinge abstimmen, Stakeholder hat. Die hat man in dem Moment nicht mehr und deswegen ist das auch eine große Chance und ich glaube, die haben wir auch gut genutzt.
Jetzt ist ja ein paar Tage her, war letztes Geschäftsjahr, schwingt aber auch noch ein bisschen nach, die Belastungen von etwa 30 Millionen Euro, ich habe da unterschiedliche Zahlen dann gefunden, stehen in Büchern und haben wir gesagt, das vergangene Jahr belastet. Jetzt schreiben wir 2025, das nächste Jahr. Jetzt, bevor wir über das Geschäft sprechen, es stand ja zumindest thematisch eine Versicherungsleistung im Raum. Möglicherweise kriegen wir das. Gut, die ist gedeckelt auf 5,5 Millionen. Wie ist denn da der Stand? Ist da schon was geflossen oder machen die Versicherungen das, was sie immer tun? Sie lassen sich Zeit.
Das ist eine echte Versicherung, die macht das, was man immer tut. Man prüft das natürlich sehr, sehr genau und ob die Anspruchsgrundlagen jetzt richtig sind und ob es in die Versicherungskonditionen passt. Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir diesen Vorgang auf Ebene dieser 5,5 Millionen dieses Jahr abschließen können. Das heißt, in den derzeitigen Ergebnisprognosen haben wir diese 5,5 Millionen auch verarbeitet.
Ebenfalls vergangenes Jahr gestartet das Transformationsprogramm PSI Reloaded. Worum geht's? Vereinfachung, Fokussierung, Effizienzsteigerung. Ich fasse das kurz mal zusammen. Aus 9 Töchtern wird eine, aus 10 Geschäftseinheiten wurden 4. Grid und Energy Management, Prozess, Industry and Materials, Discrete Manufacturing und Logistics. Mobility wurde verkauft für 16 Millionen. Warum dieser Aufwand, das alles umzubauen, umzustrukturieren?
Ich glaube, die PSI ist in ihrer Vergangenheit dann über einen sehr, sehr langen Zeitraum konstant gewachsen in verschiedenen Geschäftsfeldern, einer unterschiedlichen Dynamik und weniger darauf fokussiert, dass das eben ein Softwareunternehmen ist, das integriert nach außen auftritt, auch mit seinen technischen Lösungen. Und wir haben als Vorstand das als ein Problem erkannt. Also wir sehen ganz klar, dass viele Wettbewerber, die ja ergebnistechnisch auch deutlich erfolgreicher sind, als wir eben in dieser integrierten Struktur nach innen und nach außen auftreten. Das hat also ganz offensichtlich auch Gründe für die Profitabilität und aus diesen Gründen glauben wir, dass es wichtig ist, dass zum einen die sogenannten Verticals, so wie wir das bezeichnen, das heißt die Märkte klar adressiert sind und zum anderen eben das Unternehmen ein klares Verständnis hat, wie viel Kraft und Energie hat man für die Entwicklung des Geschäftes und was kann man dann entsprechend, Mobility, Sie haben es erwähnt, was kann man dann nicht mit der notwendigen Energie weiterverfolgen und lässt das dann besser auch in andere Hände. Also wir haben da, glaube ich, einen guten neuen Gesellschafter gefunden, der ganz anderen Fokus auch auf dem Geschäft hat. Und das würden wir auch mit weiteren Produkten, also mit Unternehmen und Bereichen, glaube ich nicht, aber mit Produkten so weiterverfolgen, wie wir das bei Mobility gemacht haben.
Was heißt das konkret? Mobility wurde verkauft, weil zu klein, weil nicht passt, oder?
Ja, also erstmal war es von der kritischen Größe her, war es unsere kleinste Unit. Vom Grad der Integration in den Konzern war es die am geringsten integrierte Unit. Und von den Synergiepotenzialen und auch von den Potenzialen, die Mobility im Rahmen unserer Strategie Cloud- und SaaS-Transformation hat, haben wir einfach gesehen, dass da wenig Potenzial für die Entity ist und deswegen für uns auch limitierte Investitionsmöglichkeiten in das Geschäft bestanden. Und genau das ist das Argument. Wie gesagt, wir sind nicht der beste Shareholder gewesen für diese Aktivität. Da gibt es jetzt einen besseren, der hat auch investive Mittel schon bereitgestellt für die Unit, die wir nicht zur Verfügung gehabt hätten.
Und was bedeutet das jetzt für den Finanzverstand? Wann sieht man diese Zahlen schon? Also wann wird das effektiv für Cash und Ergebnis?
Also die Liquiditätszufuhr aus dem Verkauf, die haben wir im ersten Quartal bereits gesehen. Also da sind 10 Millionen netto bei uns zugeflossen. Die sind im Cashflow verarbeitet. Die haben wir im Wesentlichen genutzt, um bestehende Kreditlinien zurückzuführen. Der Ergebnisseffekt ist relativ gering, weil verbunden mit dem Geschäft auch eine große Anzahl an noch bestehenden Vermögenswerten mit rausgegangen sind und die standen entsprechend dem Kaufpreis gegenüber. Also der Ergebnisseffekt insgesamt für das Jahr 2025 ist nicht wesentlich.
Diese Umstrukturierung, die Sie schon kurz beschrieben hatten und analysiert hatten, was hat denn das für Effekte? Hat sowas dann Synergieeffekte, Einspareffekte? War das auch letztendlich ein wesentlicher Grund? Ich meine, Sie hatten ja irgendwann mal einen Grund, warum Sie so viele Bereiche hatten und jetzt haben Sie das dann zusammengeführt. Sieht ja nicht nur auf dem Papier dann sauberer aus.
Die erste Antwort ist, dass tatsächlich natürlich im ersten Schritt passiert bei solchen Zusammenführungen ja erstmal nichts. Also man strukturiert das neu, hat neue Strukturen in den internen Bereichen, fasst bestimmte Bereiche zusammen. Was man aber natürlich auf den zweiten Blick sieht, und das steht in direktem Zusammenhang mit der Meldung, die wir jetzt auch zum Halbjahr gemacht haben. Wir haben natürlich dann Doppelfunktionen, wir haben Redundanzen und wir werden entsprechend mit einem Kostenreduzierungsprogramm, das im Wesentlichen Personalabbau beinhalten wird, diese entsprechenden Doppelfunktionen, die aus der Zusammenlegung der Bereiche entstanden sind, dann eben auch abbauen und damit auch langfristig für die Zukunft deutliche Kostensenkungen halt in dem Bereich dann generieren.
Wie deutlich?
Wir gehen davon aus, dass das ein Betrag um die 10 Millionen pro Jahr ist, die wir durch die jetzt beschlossenen Maßnahmen, die unterschiedliche Aspekte beinhalten, dann wahrscheinlich noch nicht voll in 26, aber spätestens 27 realisieren können.
Und dann dauerhaft?
Dann dauerhaft. Das sind alles, also alle Maßnahmen, die jetzt eingeleitet wurden, bewegen sich im Prinzip im Bereich der dauerhaften Kosten, ob das jetzt eben Personalkosten sind oder sonstige Kosten, wie zum Beispiel Mieten.
Nach Mobility sind weitere Verkäufe geplant. Sie hatten das schon so ein bisschen vorsichtig formuliert. Ja, nein, vielleicht. So ganz festlegen wollen oder können Sie sich noch nicht?
Nein, ich glaube, das ist strategisch relativ klar zu beantworten. Die derzeit bestehenden vier Segmente oder Verticals, wie wir die auch nennen, die stehen nicht zur Disposition. Da gibt es keine Überlegung, die zu verkaufen. Was wir tatsächlich noch tun innerhalb der jeweiligen Aktivitäten gibt es Portfolioanalysen, wo man sich sehr genau ansieht, wie sieht das Produktportfolio jetzt aus, wie ertragsreich sind die entsprechenden Produkte, die wir dort haben. Und wenn es da eben Produkte gibt, die am Ende ihres Lebenszykluses sind oder die nicht profitabel sind, dann würden wir die entsprechend auch einstellen oder wenn die veräußerbar sind, auch veräußern. Aber da ist im Moment nichts Konkretes in der Planung.
Und das Gegenteil von Verkaufen ist Kaufen? Ist da was in der Planung?
Ja, also wir haben auf jeden Fall insofern unsere Organisationsstrukturen geändert, dass wir jetzt einen aktiven M&A-Prozess intern aufgebaut haben. Das bedeutet, wir sehen uns verschiedene Verkaufsobjekte, die am Markt sind, an. Wir haben aber auch aktiv Objekte für uns identifiziert, wo wir sagen, das wären interessante Targets und haben eine M&A-Strategie, wo wir jetzt versuchen, mit den entsprechenden Unternehmen in Gespräche zu kommen und zu sehen, inwieweit wir da im Prinzip gemeinsame Lösungen finden können. Im Moment ist aber nichts so weit spruchreif, dass man schon kommentieren könnte, wo sich da was bewegt und auf welche Segmente das dann entfallen würde.
Ich habe ein Zitat für Sie, wenn Sie sicherlich kennen. Bis zum Jahr 28 befindet sich BSI noch in einer Transformationsphase zu einem Cloud-Anbieter und der Umstellung auf ein Software-as-a-Service-Geschäftsmodell. Bis 28 soll der Umsatz steigen auf 400 bis 440 Millionen, EBIT-Marge 14-16%. Was dann unterm Strich ein deutlich höheres Ergebnisniveau ermöglichen soll. So steht's im Bericht zur Hauptversammlung. Sieht man da schon was in den Halbjahreszahlen von diesen Effekten?
Nein, die werden so schnell nicht zu sehen sein. Also wir gehen davon aus, dass die Umsatzsteigerung, das sieht man schon. Also man sieht, dass wir weiter im Umsatz wachsen, dass auch die entsprechenden Auftragseingänge da sind. Aber das wirklich sensitive Thema auf der Ergebnisseite, das wird man so schnell nicht sehen. Warum ist das so? Das ist zum einen bedingt durch die Reorganisationsmaßnahmen, die wir gerade diskutiert haben, die nicht nur auf der Frage Personalabbau, sondern auch auf der Frage, wie effizient arbeitet die Organisation im Moment, noch in einem Transformationsprozess sind. Das wird auch sicher noch eine Weile dauern. Und der zweite wichtige Aspekt ist, die Erneuerung unseres Produktportfolios führt zu Investitionskosten, die eben bei Softwareunternehmen klassischerweise über die P&L direkt laufen. Und das bedeutet eben auch, wir haben hier zwar niedrigere Ergebnisse in den jetzt vor uns liegenden Jahren, aber da Das ist im Wesentlichen bedingt dadurch, dass wir die Voraussetzungen schaffen, dass entsprechende Ertragskraft dann in den Jahren danach da ist.
Aber auf der Umsatzseite, da sieht man ja schon wieder Wachstum, sind da fast 40%. Was treibt die Nachfrage?
Das sind verschiedene Aspekte. Man muss vielleicht auch beim Umsatz nochmal dazu sagen, wie gesagt, wir kompensieren ja das weggefallene Mobility-Geschäft auch noch mit. Insofern sind wir auch sehr zufrieden mit dem, was auf der Umsatzseite passiert. Es sind alle Bereiche, die wachsen. Besonders stark wächst aber eben der Bereich Grid and Energy Management. Und da liegt es vor allem auch daran, dass wir eben die Situation aus den Vorjahren, wo wir zum Teil Projekte nicht mehr abrechnen konnten, dass wir über diese Situation jetzt hinweggekommen sind, aber eben auch Neugeschäft haben. Und das ist alles sehr erfreulich. Also wie gesagt, auf der Topline-Seite sind wir sehr zufrieden, auch mit der Qualität des entsprechenden Umsatzes, weil entsprechende interne Prozesse, die wir eingeführt haben, jetzt auch dazu führen, dass das eben profitabler Umsatz ist und nicht wie zum Teil in den Vorjahren eben nicht profitabler Umsatz oder sogar verlustbehafteter Umsatz.
Auftragsbestand 206 Millionen Euro. Wie wird das zum Umsatz? Was erwarten Sie da? Wie beruhigend ist das? Was ist das für ein Polster?
Das ist ein sehr gutes Polster. Beim Auftragsbestand ist vor allen Dingen nochmal wichtig zu erwähnen, wir hatten eben die große Erfolgsmeldung im ersten Quartal, dass wir mit E.ON einen Großauftrag vereinbaren konnten, der eine Dimension hat, die wir so in der Form historisch nicht gesehen haben in der PSI. Also das war eine sehr, sehr erfolgreiche Akquisition. Wir haben auch weitere Segmente mit großen Aufträgen gehabt, wie zum Beispiel der Flughafen Hamburg. Der Auftragsbestand, den wir jetzt haben, der wird uns auf jeden Fall Arbeit sichern für die nächsten 2 bis 3 Jahre. Also es wird jetzt nicht alles in einem Jahr im Prinzip zu Umsatz werden. Das ist so ein bisschen das Ratio gewesen, das wir in der Vergangenheit oft hatten, sondern wir haben hier zum Teil auch sehr langfristige Umsätze angelegt und das macht uns auch zuversichtlich, dass wir da entsprechende Stabilität haben, auch für den Umbau unseres Produktportfolios.
Der Cashflow ist positiv im ersten Halbjahr. Das ist ja was Positives. Ist auch der Finanzverstand zufrieden damit?
Der Finanzverstand ist hochzufrieden damit, insbesondere weil sich zum ersten Mal Effekte zeigen, dass wir doch die sehr, sehr hohen Working Capital Bestände, die wir haben, dass wir die ein Stück weit reduziert kriegen. Die Ergebnisse sind wieder positiv. Das ist etwas, was wir nach Incident auch erwartet haben. Und jetzt werden wir weiter daran arbeiten, dass eben insbesondere im Bereich der kurzfristigen Vermögensbindung wir Vermögenswerte freisetzen in Liquidität, damit die Liquiditätsbasis erhöht wird und insbesondere eben das Thema der kurzfristigen Kreditlinien auf Null zurückgeführt werden kann. Das ist ein ganz wichtiges Ziel fürs laufende Jahr.
Sie sagten Incident. Wissen Sie, was damit gemeint ist? Die Aktie hat sich nach dem Incident wieder erholt. Jetzt Jahresanfang war sie bei 20, ist es gestiegen auf 30 Euro. Analysten sehen ein Ziel sogar von 35,50 Euro. So im Durchschnitt raten zum Kauf der Aktie. Es ist immer schwierig, einen Vorstand zu fragen, wie er die ganze Sache sieht. Aber fragen wir uns mal so, welche Risiken würden Sie denn sehen, diese Ziele zu erreichen?
Also erstmal rät der Vorstand natürlich auch zum Kauf der Aktie, nicht nur die Analysten. Das machen wir ganz eindringlich. Nein, also ich sehe das im Moment sehr positiv. Wie gesagt, wir haben durch den Umbau des Geschäftes im Energiebereich dort wieder eine sehr gute Basis, auch mit der Auftragssituation, die ich erwähnt habe aus dem Ene-Thema. Auch alle anderen Segmente sind sehr, sehr gut in das Jahr gestartet, wo doch auch einige Sorgenfalten auf den Stirnen durchaus standen. Wir haben unsere Risikosituation nach wie vor selbst in der Hand. Die Profitabilität zu erreichen, die wir uns vorgenommen haben, hat was damit zu tun, wie schnell wir unsere Reorganisation umsetzen, effizienter werden in der Organisation. Wir haben als großes Asset das Vertrauen unserer Kunden, auch nach der Cyberattacke oder dem Incident, wie immer man es betiteln möchte. Und darauf können wir aufbauen. Wie gesagt, also unser Thema ist wirklich, dass wir diese internen Strukturen umsetzen und effizienter werden.
Der Finanzvorstand der PSI Software, Gunnar Glöckner. Dankeschön fürs Interview.
Danke auch.
Börsenradio Network AG. Das Börsenradio für Privatanleger.